Lesefieber, Leseerzählungen mit der Manuela Hofstetter.
Einen wunderschönen guten Tag mit eurem Radiokanal 8610. Wünscht für euch jetzt am Mikro Manu Hofstetter mit dem 11. Lesefieber on Air. Wunderschön sind die Tage ja vom Wetter her nicht gerade immer. Und der Sommer ist recht nass dahergekommen. Bei mir am Thunersee ist das Wasser wie vielen anderen Orten über die Ufer gekommen, aber es ist noch recht glimpflich ausgegangen, zum Glück. Wir sind als Familie dieses Jahr die ganzen Sommerferien daheim geblieben und haben nicht grosse Gümpfe gemacht. Zum Lesen bin ich nicht so viel gekommen wie sonst, wie gewöhnlich. Aber dafür habe ich ganz kostbare Bücher entdeckt und stelle euch heute 4 Schweizer, einen deutschen und einen österreichischen Titel vor. Keine Übersetzungen, also für einmal. Manchmal liegt das Gute ganz nahe und man muss es einfach nur wollen sehen. Ich sage herzlich Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön seid ihr da auf eurem Kanal 8610, eurem Radio von daheim. Eure Berner Oberländer Aussenstation freut sich riesig, euch heute 5 Bücher näher dürfen zu bringen. Der erste Buchtipp heute kommt von einer jungen Autorin. Sie hat ihr Buch geschrieben mit 14 Jahren. Es ist ihr erstes Buch, das veröffentlicht wurde, und zwar in einem genialen Verlag, im Kinder- und Jugendbuchverlag in Terwil, der ausschließlich Bücher macht von Kind für Kind oder von Jugendlichen für Jugendliche. Unter einer Reihe namens Lehrmittelverlag Brain Talent könnt ihr so im Netz auffinden und seht, wie dort gearbeitet wird. Lehrer können ein Werk von ihren Schülerinnen und Schülern einreichen, aber auch die Schülerinnen oder die Schüler, Kinder und Jugendlichen selber können einen Verlag herantreten und ihr Manuskript, ihre Geschichte einreichen. Und so bin ich also auf sie gestossen, auf Kayla Straza, die mit Cold Neighborhood einen wunderbaren Jugendbuchroman geschrieben hat. Oder vielleicht sogar junge Erwachsene, um es einstufen. Es geht in diesem Buch um Isi und um Aris. Sie sind ein unzertrennliches und wirklich ein unschlagbares Paar. Ihre Verbundenheit aber, die vielleicht für viele von aussen wie eine Liebesbeziehung wirkt, basiert wirklich auf Freundschaft, ohne Körperlichkeit, ohne Pärchen zu sein sonst. Isi ist eine fröhliche und mutige und starke junge Frau. Jetzt steht sie mit der Schule, mit dem Gymnasium vor der Sommerferienreise und dort fahren sie nach Italien. Und Isi freut sich wie verrückt, weil sie hat das ultimative Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Aris bereit. Sie wird noch ein paar Tage dranhängen mit ihm zusammen in Italien noch ein bisschen bleiben. Der Aris aber, der findet das ganz furchtbar. Er will aber die Isi nicht enttäuschen. Schon mit der Klasse in den Reisebus zu steigen, auf Italien zu fahren, das ist für den Aris ganz schrecklich. Weil der Aris, der leidet unter der Diagnose soziale Phobie, wie ihm die Fachwelt erklärt hat. Und für das ist es ganz schlimm, mit der Klasse müssen, auf die Klassenreise zu gehen. Und auch noch dort zu bleiben. Also er hat eine tiefe Sehnsucht in sich drinnen, und er sieht, dass die anderen wieder zurückfahren in die Schweiz. Aber die Isi hat alles für ihn gegeben und will ihm die paar Ferientage schenken. Darum will er jetzt das einfach auch packen, für sie nicht zu enttäuschen. Italien ist wunderbar. Sie haben bestes Wetter, wunderbare Ferienidylle. Und sie wollen nach Crema. Sie verpassen am Anfang den Bus und reisen per Anhalter. Natürlich für die Isi kein Problem. Der Aris hat 1000 Ängste, wie er das eigentlich immer hat. Aber jedes Mal, wenn er droht, in eine Panikattacke zu geraten, ist die Isi eigentlich zur Stelle. Sie stellt sich schützend vorne, hat seine Hand oder weiss einfach immer haargenau, was jetzt zu tun ist, dass man ihm helfen kann. Sie feiern dort auch schöne Tage. Tatsächlich kann auch der Aris das ein gewisses geniessen. Sie begegnen verschiedene Leute. Die Isi hat immer sofort Kontakt und überall immer Freunde. Und dann begegnen sie einem Liebespaar, dem Domenico und der Sophia. Der Aris, sein Herz flippt total aus, als er den Domenico sieht. Aber das kann ja gar nicht sein. Ja, der Aris hat probiert, eine Beziehung zu führen, mal mit einem Mädchen. Und er hat gemerkt, dass er sich eher zu Männern hergezogen gefühlt. Der Domenico auf jeden Fall lässt sein Herz jetzt total höher schlagen, aber das ist ja so daneben. Warum empfindet er vom Domenico deutliche Signale? Das kann ja gar nicht sein, er ist ja wirklich mit der Sophia zusammen. Tatsächlich, an einem Fest kommt es fast zu einem Kuss zwischen Aris und Domenico, weil der Domenico hat sie eingeladen in sein Elternhaus und irgendwie ist alles ganz, ganz komisch. Der Aris hat ein Notizbuch bei sich, weil eigentlich träumt er davon, ein Buch zu schreiben. Der Domenico hat ihm dort rein jetzt ein paar Ziele geschrieben und die verwirren der Aris noch zusätzlich. Angeblich hat der Domenico ihm helfen, seine Schreibblockade zu lösen. Aber irgendwie sind die Ziele ganz anders in Aris Herz gekommen. Ob er auch sein Buch wird schreiben, er kämpft mit seinen Gefühlen. Bald ist schon klar, dass der Domenico mehr als ein Geheimnis hat. Der Domenico hat ganz ein strenges Elternhaus. Die sind ziemlich krass drauf. Ein bisexueller oder homosexueller Sohn tolerieren sie auf keinen Fall. Der Domenico hat zahlreiche Bänder im Handgelenk. Und irgendwann findet der Aris den Grund heraus, warum der Arm so voll Bänder ist. Nämlich, der Grund ist ein trauriger, der Domenico hat sich selber verletzt. Gibt es für die beiden irgendeine Zukunft, könnten sie vielleicht ihre Liebe leben? Auf jeden Fall hat der Domenico im Sinn, seinen Weg zu gehen. Er hat sich vor Sophia getrennt. Aber Isi und Aris schauen langsam den letzten Ferientag in Italien entgegen. Kann noch etwas passieren? Kann da noch etwas gut rauskommen? Das verratet uns Kayla Strazza, die Autorin, die mit 14 das Buch geschrieben hat, wo man so schnell nicht mehr vergisst. Ein wichtiger und wunderbarer Jugendbuch-Roman-Tipp, wie ich finde. Das Jugendbuch hat ganz wichtige Themen, hat wirklich das Brain Talent total verdient. Mit 14 so können schreiben, hat mich tief beeindruckt. Es ist fesselnd, es ist empathisch. Es hat die Liebesgeschichte drin, einerseits ganz besondere, aber es zeigt auch ganz wichtige Themen auf. Wie schwierig das ist, wenn man als junger Mensch keinen Rückhalt hat, in der Familie angefeindet wird, wenn man keinen Freundeskreis hat, der fest zu einem hebt. Und es zeigt in diesem Buch auch ganz schön auf, wie heftig und dumm Reaktionen von Mitmenschen sich auf andere Menschen auswirken können, wie viel man kaputt machen kann mit einem unbedachten Satz, den man an jemanden richtet. Und so kann der Roman Mut machen, sich auch Hilfe zu holen. Er zeigt auf, wie traurig es enden kann, wenn man die Späthilfe bekommt. Es hat hinterdrin auch Webseiten, wo Jugendliche Hilfe bekommen, und zwar Webseiten in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Das hat mich auch ganz wertvoll gedacht. Ich habe das Buch wirklich mit grosser Freude und Bewunderung gelesen. Ich kann nur sagen, danke Kayla Strazza für das famose, wichtige und wunderbare Jugendbuch. Das gehört wirklich in alle Schulbibliotheken und sicher auch immer mit einer guten Betreuung. Die Themen Mobbing, Selbstverletzung, Depression und Suizid sind sicher eher für Jugendliche ab 14 aufwärts oder junge Erwachsene zu empfehlen oder auch mit einer sorgfältigen Begleitung, wenn man das Buch in die Hand drückt. Aber ein wichtiger Buchtipp, wie ich finde, und eine interessante Geschichte, die da der Lehrmittelverlag mit Brain Talent macht. Ja, in der Sommerferien von meinem 13-jährige Gottkind auch eine Geschichte dürfen lesen, die sie so in einem Schulprojekt geschrieben hat, die mich auch hat, beeindruckt, wie gut Kinder und Jugendliche schon können schreiben können. Und vielleicht schicke ich sie dann auch zu Brain Talent. Also auch ein heisser Tipp für Lehrer und Lehrerinnen, die talentierte Schülerinnen und Schüler haben. Ist das eine gute und die richtige Adresse. Voilà, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Kanal 8610. Wir kommen zum zweiten Buchtipp von heute. Das mal von einem österreichischen Autor, von Wolfgang Herrmann. Herr Faustini bekommt Besuch im Verlag Limbus. Nur 128 Seiten, aber auch die haben es in sich. Der Herr Faustini das muss man vorweg erzählen, ist ganz ein besonderer Mensch. Manchmal begegnet man so rare, seltene Menschen, wo man das Gefühl hat, von denen sollte es einfach viel mehr auf der Welt geben. Dann wäre unsere Welt ein viel besserer Ort. Der Herr Faustini lebt allein mit seinem Kater. Er hat es gerne gemächlich. Der Herr Faustini macht sich über alles sehr ausführlich Gedanken und ist einfach so ein guter Mensch, wie man sich ihn nur vorstellen kann und wünschen für in dieser Welt. Der Herr Faustini lebt also sein Leben, macht seine Miniaturreise oder Minireise, wie er die nennt, und die geben ihm schon alles Glück, was er braucht. Er ist auch ein wunderbarer Nachbar, hilfsbereit und zuvorkommend. Man hat es schön, wenn man dem Herr Faustini begegnet. Aber jetzt passiert dem Herr Faustini etwas, was er doch noch nie erlebt hat. Ob er damit umgehen kann? Es läutet an der Tür vom Herrn Faustini. Natürlich macht er sofort auf. Vor seiner Haustür steht eine Frau. An ihrer Seite ein Bub. Ein Bub namens Hugo, wie der Herr Faustini erfährt, wo die Frau sich oder den Bub ins Haus hineinschiebt. Der Herr Faustini fragt sich, ob der Bub mit gesenktem Kopf sogar stumm sein könnte. Er redet nämlich kein Wort. Die Frau allerdings, die redet. Schnell und abgehackt berichtet sie, dass er jetzt eigentlich sich sicher nicht an sie erinnere. Ja, das sieht Herr Faustini auch so. Er hat die Frau in seinem Leben noch nie gesehen und erinnert sich wirklich nicht an die Frau. Ja, ja, das sei typisch, meint die Frau. Auf jeden Fall, sie gehen jetzt in die Ferien. Das hat sie sich jetzt einfach verdient. Und er wird jetzt in diesen Sommerferien auf Hugo aufpassen. Gesagt und weg ist die Frau. Da steht in Herr Faustinis daheim der Bub namens Hugo und der Herr Faustini, der jetzt eine grosse Herausforderung in seinem Leben zu meistern hat. Tja, natürlich macht sich der Herr Faustini viele Gedanken. Er studiert den Bub und findet, tja, vielleicht einmal eine Süßspeise dem fortsetzen wäre keine schlechte Idee. Und tatsächlich merkt er dann, dass der Hugo reden kann. Die Frau hat das Wort Vater ausgesprochen. Ein Wort, das der Herr Faustini in Zusammenhang und Verbindung mit sich selber überhaupt nicht stehen lassen. Er ist nicht Vater von Hugo. Es muss sich um einen ganz kuriosen Irrtum handeln. Vielleicht kann er ja dann später, wenn er das Vertrauen von Hugo ein bisschen erobert hat, einmal auf das Thema zu sprechen kommen. Warum denn Hugo seine Mutter auf so eine kuriose Idee kommt, dass er, der Herr Faustini, so der Vater sein von Hugo. Auf jeden Fall, nach dem Dessert, kommen die beiden langsam ein bisschen ins Gespräch. Der Herr Faustini hat auch schon gute Gedanken, man könnte ja zusammen eine so eine Mini-Reise machen. Allerdings hat der Hugo eine urkomische Hose an. Die kann nicht bequem sein, ob er in dieser überhaupt eine Wanderung machen kann, eine kleine. Die Hose hat eine ungeheure Einschränkung für Beinfreiheit, findet der Herr Faustini, weil sie hängt unnatürlich fast bis über die Knie runter. Das kann nicht bequem sein. Aber der Herr Faustini, ob schon ihre Gedanken schon geplant, mit dem Hugo andere Hosen zu kaufen, merkt, dass die Hosen und der Hugo irgendwie untertrennbar sind und dass er das Thema gescheiter weglässt. Aber Hugo stimmt der Reise zu. Auf dem Schiff lebt er nahezu auf, findet Gefallen am Motor vom Schiff und überhaupt der Fahrt wirkt auf das Mal überglücklich. Auch das Zeppelin-Museum stellt sich als voller Erfolg heraus. Und jetzt ist es Herr Faustini auch ein Stein vom Herz, dass er die Hose nicht angesprochen hat. Weil offenbar muss das irgendwie ein Geheimzeichen sein mit diesen Grätschhosen, wie sie der Herr Faustini getauft hat, weil er merkt, auch andere Jugendliche haben genau diese Hose an und der Hugo und die Jugendlichen mustern sich und dann scheint es eine Geheimsprache zu sein, die funktioniert. Die beiden verbringen eigentlich ganz angenehme Tage. Immer wieder überlegt sich der Herr Faustini, wie er die Sommerferientage für Hugo für sich noch gut gestalten könnte. Und da äußert Hugo sogar einen Wunsch. Er hat nämlich so ein Brett, ein Skateboard und will jetzt an einen Platz, wo so eine Haufe, wenn es der Herr Faustini richtig verstanden hat, das schwierige Wort, würde stehen. Die Hauptpfeife, die Brücher für Kunststücke zusammen mit seinem Skateboard können zu machen. Tatsächlich finden sie die Halbpfeife, wie sie der Herr Faustini nennt, und dort kommt er aus dem Staunen nicht raus. Wahnsinn, was der Hugo mit dem Brett auf dieser Halbpfeife zustande bringt. Ah, da muss der Herr Faustini gerade an seine Kindheit denken. Ah, die Welt geratet doch nicht mehr zu wackeln in seinem Alter. Doch da überlässt der Hugo ihm das Brett, ob er auch mal probieren will. Das lässt sich der Herr Faustini in den Gedanken doch gerade in seiner Jugend abgeschweift nicht zweimal sagen. Mutig steigt er auf das Brett. Zum Glück blamiert er der Hugo nicht. Tatsächlich kann er sich darauf halten, ob schon die Welt jetzt tatsächlich ins Wackeln ist geraten. Nichts passiert. Und der Hugo wirft ihm nach dieser Partie auf dem Brett stehen einen anerkennenden Blick zu. Auch Blicke austauschen tut der Hugo dort mit einem Mädchen, der bewundernde Blicke zu ihm wirft, wenn er seine Kunststücke auf der Halbpfeife vollbringt. Bald wird der Herr Faustini das Mädchen näher lernen kennen. Als er nämlich von einem Spaziergang heimkommt, ist das Mädchen bei ihm im Haus, beim Hugo. Und einen ohrenbetäubenden Musikgeschmack lässt der Herr Faustini gerade wieder flüchten. Er versteht, dass man der Hugo und das Mädchen am gescheitsten alleine lässt. Und jetzt macht sich der Herr Faustini Gedanken, wie alt mag echt der Hugo sein? Und wie gefährlich ist das jetzt? Nimmt er echt seine Verantwortung wirklich wahr? Auch der Kater ist geflüchtet. Der Herr Faustini geht ins Fachgeschäft. Er lässt sich Kondome rausgeben und legt die auf die Stege gut sichtbar für Hugo her. Ich sage euch, die beiden werden noch viel weitere Momente haben, die ihm einfach beim Lesen das Herz aufgeht, wo man manchmal herzhaft lachen kann, aber auch so eine Wärme hat, die der Herr Faustini einem ins Herz zaubert, die einfach wunderbar ist. Wolfgang Herrmann hat mit diesem Roman einen Protagonist geschaffen, der mich total im Sturm erobert hat. Darum habe ich auch geschrieben auf meinem Blog auf möglichst viele Herr Faustinis in dieser Welt. Der Roman ist herrlich witzig geschrieben, aber auch kunstvoll und zugleich poetisch. Wenn der Herr Faustini nachdenkt und die Welt erfasst, dann geht ihm einfach das Herz auf. Es ist ein Buch von einer seltenen Schönheit, eins, das glücklich macht und eins, das zumindest mir ein breites Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Wenn man sich so wie ich in Herr Faustini verliebt, hat man Glück, weil es gibt schon 5 Faustini-Bücher, wie ich näher gemerkt habe. Das hier, Herr Faustini bekommt Besuch, ist nämlich das 5. Die anderen heissen von Band 1 bis 4 Herr Faustini verreist, Herr Faustini und der Mann im Hund, die Augenblicke des Herrn Faustini und Herrn Faustini bleibt zu Hause. Ihr seht, man könnte also noch weiteres Glück zwischen Buchdeckeln sich besorgen und mit dem Herrn Faustini sich freuen über das Leben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Radiokanal 8610 für euch am Mikro die Manu Hofstetter mit dem Buchtipp Nummer 3. Von einer Schweizer Autorin namens Mara Meyer mit dem Buchtitel Vorläufig im Verlag FF Verlag, wieder ein kostbarer Buchband, lediglich über 150 Seiten, aber umso kostbarere 150 Seiten. Das Buch hat mich über die Autorin selber erreicht, mit einer netten Karte. Das habe ich nicht immer gern, wenn ich so Bücher einfach zugeschickt bekomme. Aber hier habe ich mich sofort angesprochen gefühlt, und zwar gerade wegen mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass Mara Meyer, 1959 geboren, eine spannende Person ist, gerade auf den ersten Blick, weil sie ist als junge Frau ausgewandert nach Chile und ist dann wieder in die Schweiz zurückgekommen und jetzt lebt und arbeitet sie in Solothurn. Vorläufig, das sind Prosa-Texte, die einem unter die Haut gehen. Ganz beeindruckt hat mich auch, dass Mara Meyer eben Bibliothekarin ist und durch das natürlich eine viel belesene Frau ist. Und ihre Prosa-Texte haben mich ganz fest berührt, weil ich auch in einem neuen Nebenjob unterwegs bin. Ich darf einmal in der Woche Deutsch unterrichten auf der Stufe Alphabetisierung und Anfängerinnen und Anfänger, und zwar für Migrantinnen und Migranten. Und dort habe ich gemerkt, dass ich ganz anders mit der Sprache arbeite, als ich das sonst mache. Beim Lesen, da habe ich gerne, wie hier bei der Mara, mehr eine kunstvolle, wenn auch hier sehr schnörkellose, direkte, klare Sprache. Aber da beschäftige ich mich immer mit der kunstvollen Sprache, mit der literarischen Sprache. Und beim Arbeiten mit den Menschen, die hier ankommen und überhaupt nicht wissen, wie sie so umgehen, weil sie müssen ja Deutsch lernen bei uns in den Kurs, aber man redet es hier nicht. Sie sind auch konfrontiert mit den schweizerdeutschen Dialekten. Und das ist menschlich eine ganz spezielle Herausforderung. Ich habe gemerkt, wie man so, wenn man wieder ganz am Anfang geht, zum Teil sogar mit Menschen arbeiten, die auch in ihren Heimatländern sind, Analphabeten und Analphabetinnen waren, dann merkt man wieder, wie wertvoll und kostbar Sprache doch ist und wie können Türen aufgehen, wenn man dann doch Erfolge erzielt und merkt, oh, jetzt versteht man einander. Ganz häufig verstehe ich mich mit diesen Menschen am Anfang natürlich nonverbal und doch auch, wie gross ist die Freude, wenn sie das Alphabet vom Deutsch erobert und merken, dass es nicht ein bisschen ringer geht. Texte in Vorläufig befassen sich mit Menschen am Rand von der Gesellschaft. Die Autorin hat ihre Erfahrungen eben im Zusammenhang mit asylsuchenden Frauen in der Schweiz eingeflochten, aber natürlich auch ihre Zeit, wo sie selber quasi als Migrantin in Chile war, fließt in ihre Texte rein. Und auch Einblicke aus ihrem Leben als Bibliothekarin, was sie die Gefühlswelt der Menschen hat und unterschiedlichste Kulturen hatte. Man sieht hier eine hervorragende Beobachterin und eine überaus menschenfreundliche Autorin. Und das gibt den Texten eine Stimme für Menschen am Rand, die sehr, sehr eindrücklich ist. Und weil das schwierig zu beschreiben ist, am besten lasst ihr es einfach lesen, lese ich euch gerade den titelgebenden Text vorläufig einfach mal vor. Vorläufig. Auf ihrem Ausweis steht ein grosses F-Punkt. Das bedeutet, dass Samrawit vorläufig in der Schweiz bleiben darf. Vorläufig kann alles Mögliche heißen. 2, 3, 5, 8 Jahre. Vorläufig bedeutet einstweilen, vorderhand, zunächst einmal, probeweise, provisorisch, vorübergehend. Wie kann ich so leben, fragt sie mich, ihre Tutorin. Im Rahmen eines Integrationsprojekts des Roten Kreuzes unterstütze ich Samrawit beim Deutschlernen. Vorläufig leben, wie macht man das? Samrawit schüttelt den Kopf. Der Herr vom Migrationsamt sagt, ich solle ihr nicht zu viel Deutsch beibringen. Sie solle sich nur keine allzu großen Hoffnungen machen. Vorläufig aufgenommen heiße, dass sie dann doch irgendwann in ihr Herkunftsland zurückkehren müsse. Vielleicht bald. Samrawit macht ein Praktikum in der Küche eines Pflegeheims. In der Küche wird nicht viel geredet. Die Köchin macht ihr vor, was sie zu tun hat und drückt ihr dann das Messer oder den Kochlöffel in die Hand. Vorläufig schält Samrawit Kartoffeln, schnippelt Kohlrabi und hackt Petersilie. Vorderhand rührt sie Suppen. Nach dem Essen muss sie die Tablets mit den mehr oder weniger leer gegessenen Tellern einsammeln. Dabei soll sie freundlich mit den alten Menschen reden. Das hat eine Pflegerin zu ihr gesagt, welche die Bewohnerinnen beim Essen betreut. Samrawit ist ratlos. Was sie denn sagen solle, wenn sie die Tabletts abräume, will sie von mir wissen. Ich bringe ihr einige Sätze auf Mundart bei. Ist es gut gsi? Hat er genug gehabt? Sie schält Zwiebeln, sie wäscht Salat und sie kocht Tee. In der Küche könne sie mit niemandem reden, sagt sie. Wenn Samrawit jeweils zu mir kommt, will sie nur Kaffee trinken und klagen. Das Pflegepraktikum, das sie im Rahmen der vorgesehenen Ausbildung zum Pflegehelferin machen soll, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihr Deutsch ist zu schlecht, sie versteht zu wenig und kann sich nicht genügend gut ausdrücken. Trotz meiner Bemühungen geht es nicht vorwärts, weder auf Hochdeutsch noch auf Mundart. Vorderhand läuft gar nichts mehr. Das wird schwierig, denke ich. eine Eritreerin mit allzu knappen Deutschkenntnissen und F-Ausweis. Wo soll das hinführen? Als Tutorin des Roten Kreuzes habe ich Anrecht auf Gespräche mit den Fachfrauen dieses Integrationsprogramms leiten. Ich erzähle ihnen, wie mühsam mir das alles vorkommt, wie schwierig ich Samrawits Situation finde. Kann sie nicht endlich mit dem Pflegepraktikum beginnen? Warum muss sie noch immer in der Küche arbeiten, wo sie kaum Deutsch lernt? Ist es nicht viel zu frustrierend für die junge Frau? Die Fachfrauen sagen, sie kennen Samrawit gut, sie werde es schaffen, brauche einfach noch mehr Zeit. Ich hingegen solle mich besser abgrenzen. Es nütze nichts, wenn ich mich dermaßen mit ihr identifiziere. Mich abgrenzen? Das kann und will ich gerade nicht. Ich war auch einmal Ausländerin, viele Jahre lang. Alleine hätte ich es nicht geschafft, mich in Chile zurechtzufinden. Ich habe damals lange Zeit nicht begriffen, wo und warum ich aneckte und was ich falsch machte, warum ich keinen Job bekam, ohne meine einheimischen Freundinnen, die mir nicht nur die Feinheiten der Sprache, sondern auch all die ungeschriebenen kulturellen Regeln beibrachten, hätte ich es nicht geschafft, dort eine Stelle zu finden und mir eine Existenz aufzubauen. Aber die Fachfrauen sagen freundlich, grenz dich ab. Samrawit muss ihren Weg selber finden. Du kannst sie dabei eine Zeit lang begleiten, mehr aber auch nicht. Es ist ihr Leben. Samrawit kommt weiterhin alle paar Tage zu mir. Sie darf jetzt einen Kurs Deutsch für Pflegeberufe besuchen. Wir ackern Wörterlisten durch, ich pauke Verbformen mit ihr. Ein paar Wochen später besteht sie ganz knapp den Sprachtest, die Voraussetzung für das Pflegepraktikum. Sie darf in einem anderen größeren Alters- und Pflegeheim in einer Wohngruppe mit 16 größtenteils noch ziemlich mobilen alten Menschen arbeiten, unter der Anleitung von Pflegerinnen. Sie hilft dabei, Betten zu machen und Essen zu verteilen, Bettzeugschränke aufzufüllen und Nachttische zu reinigen. Sie freut sich sehr, dass sie endlich mit betreuungsbedürftigen Menschen arbeiten darf und will nun alles Mögliche wissen. Sie sagt, diese Menschen brauchen sie und sie wolle ihnen helfen. Ich denke an all die ambivalenten Gefühle und Implikationen, die mit dem Helfen wollen verbunden sind. Doch, wie würde ich mit Samrawit darüber reden? Wir üben Wörter über Körperteile und Bewegungen. Sie lernt schnell. Wie heißen die Gelenke an den Armen, Schulter, Ellbogen, Handgelenk? Wie sagt man auf Mundart, setzen Sie sich bitte. Hocket ab. Sie lacht. Da sie den Deutschtest nur knapp bestanden hat, wird sie zum Pflegepraktikum lediglich provisorisch zugelassen. Doch sie lebt auf. Sie belagert, überhäuft, bombardiert mich mit Fragen per Telefon, per Kurznachricht, beim Kaffeetrinken, in der Mittagpause und um Mitternacht. Manchmal schlafe ich schon und sehe ihre Fragen erst am nächsten Morgen. Ich freue mich sehr über ihre Fortschritte, lasse alles, will mich nicht abgrenzen. Sie büffelt und rackert und schuftet. Und auf einmal scheint sie mit dem Wind zu segeln. Sie gleitet und flitzt nur so durchs Praktikum. Sie darf den Pflegehelferinnenkurs besuchen, lernt dafür bis spät in der Nacht und am Morgen gleich nach dem Aufstehen. Sie besteht die Abschlussprüfung auf Anhieb und findet eine Stelle in der Geriatriepflege im selben Alters- und Pflegeheim, in dem sie das Praktikum gemacht hat. Sie hilft Frau Wittmer beim Aufstehen und Ankleiden, sie gibt Herrn Schmid das Frühstück ein, sie macht Frau Hofers Bett und führt Frau Huber im Rollstuhl spazieren. Sie begleitet Herrn Moser zur Toilette und hilft Herrn Müller beim Duschen. Auf ihrem Ausweis steht immer noch ein großes F-Punkt. Das bedeutet, dass Samrawit nur vorläufig hier bleiben darf. Sie lebt jetzt seit 5 Jahren in der Schweiz. Vorläufig kann alles Mögliche heißen. 5, 6, 7, 8 Jahre. Vorläufig bedeutet vorderhand zunächst einmal versuchsweise, einstweilig, provisorisch, vorübergehend. Doch mir ist leichter, wenn ich sie zum Kaffeetrinken treffe, wenn ich ihr zuhöre, wie sie erzählt und lacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt seid ihr mit der erste Geschichte aus Vorläufig einen guten Einblick bekommen in die Prosa-Texte. Es hat noch viele weitere Juwelen von Geschichten da drinnen. Also nur eine ganz herzliche Empfehlung für das Buch. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Kanal 8610, eurem Radio von daheim. Hier kommt der vierte Buchtipp von heute. Der vierte Buchtipp vom deutschen Autor Moritz Heger aus der Mitte des Sees aus dem Diogenes Verlag, 248 Seiten stark, ist der Stillroman, der zugleich ganz viel in einem aufwühlt. Ein Kloster, ein Badesteg, ein verwunschenes Badehäuschen, ein idyllischer See. Dort ist der Mönch Lukas mit seinen Mitbrüdern und er ist dafür bekannt, dass er so viel wie möglich in allen Jahreszeiten, was möglich ist, jeden Tag in den See geht schwimmen. Er ist zugleich der jüngste Mönch der Brüder im Kloster. Der Lukas hat eigentlich noch seinen engsten Freund, der Andreas, als Mitbruder. Aber der Andreas ist nicht mehr im Kloster. Der Andreas ist abtrünnig geworden, hat sich verliebt, hat jetzt dem Lukas geschrieben und ein Foto beigelegt. Er ist Vater geworden. Vater! Schnell hat sich das Leben von Andreas geändert. Der Lukas würde seinem besten ehemaligen Mitbruder und Freund gern zurückschreiben. Aber irgendwie schafft er es und schafft er es nicht. Er denkt und denkt nachher und er denkt doch die Welt schon immer breit und tief und anders in allen Möglichkeiten. Warum gelingt sie mitten nicht? Ist er enttäuscht, dass er jetzt alleine ist? Dabei liest er ja meistens Blicke von den Besucherinnen und Besucher vom Kloster. Ja, wenn die Menschen einen Mönch sehen, dann haben sie so einen Blick. Einen bewundernden oder einen tröstenden, je nachdem. Und wenn sie noch einen jungen Mönch sehen, dann ist es noch fast intensiver. Das ist eigentlich noch ein schönes Gefühl. Der Lukas ist überzogen von seinem Glauben und von Gott. Er hat den Weg ganz bewusst gewählt. Und doch fällt es ihm jetzt so schwer, an seinem Freund zu schreiben, ihm zu gratulieren. Immer wieder schaut er das Foto an, denkt sich die Ziele für einen Brief zu schreiben. Das Kloster hat auch grosse Hoffnungen auf ihn gelegt, auf Lukas, weil es braucht ziemlich gleich jemanden, der wieder das Kloster anleitet. Ja, sie finanzieren sich auch von den häufigen Gästen und Besuchern. Es gibt sogar einen Klosterladen. Der Bruder Alban zum Beispiel malt wunderbare Bilder auch vom Steg. Auch die kann man kaufen. Viele Leute kommen jedes Jahr ins Kloster. Und so kennt Lukas Haufen Menschenleben und Geschichten und freut sich auch, wenn die Gäste wieder kommen und wie zu Freunden geworden sind. Und er ihnen auch helfen kann und einen Rat geben für ihr Leben. Beim Schwimmen findet Lukas immer die Entspannung. Das Ritual, ins kalte Wasser zu tauchen, schwimmend durch das Wasser zu gehen, da kann er am besten denken, da kommt er immer wieder am gäbigsten an bei sich selber. Der Lukas ist jemand, der unglaublich faszinierend nachdenkt und weder im Glauben noch in der Menschlichkeit sich einschränken in seinen Gedankengängen. Er hat auch mal sehr witzige Gedanken, die witzig und zugleich ganz tiefgründig sind. Und unergründlich, so wie manchmal der See. Oder aufwühlend, wie der See, wenn es kommt, gewittern. Er fragt sich auch, was der Glaube heute noch bedeutet. Er stellt sich vor, wie das wäre, wenn eine Jesus-ähnliche Figur daherkommt. Wenn heute ein Mensch würde anstehen und sagen, er gehöre Gott direkt, würde man ihm glauben? Nein, der Lukas kann sich gut vorstellen, dass man ihm sogar im Kloster durchweisen oder eine direkte Psychiatrie einweisen. Also, was ist der Glaube heute überhaupt noch? Richtig aufwühlen tut der Lukas dann die Tatsache, dass Zara im Kloster auftaucht. Zara so lebendig, so quirlig, Zara so tiefgründig und Zara auch beim Badensteg, auch beim Schwimmen, auch im Wasser. Zara, die an dem Gebet teilnimmt und irgendwann schon Vertrauen fasst und ihm sein Lebensschicksal erzählt. Und er merkt, sie haben eine Verbundenheit, die eben in ihrem Lebenslauf zusammenkommt. Sie sind beide eigentlich Verwundete. Und jetzt merkt er auch noch etwas anderes. Begehren kommt in ihm auf. Liebe. Nicht die nächste Liebe, die er für alle Menschen im Herzen trägt. Nein, eine körperliche Liebe und Sehnsucht nach der Sarah. Was wird jetzt passieren? Seine Mitbrüder sehen ihn als neuen Anführer. Und er? Was macht er mit diesen zwei Seelen in seiner Brust? Keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was jetzt, wenn ich das so erzähle, fast ein bisschen tönt wie etwas, das ich aber mit meiner Grossmutter im Fernsehen schauen soll. Ihren Lieblingsfilm «Dornenvögel um das Himmels Willen». Total anders, schreibt der Autor. Das Buch nimmt uns mit, lässt uns nach Lachen denken, lässt hinterfragen. Es ist wirklich ein stilles, wie sehr aufwühlendes Buch, das Moritz Heger hier geschrieben hat. Und ich bin ja am See und ich dachte, ich muss wieder viel mehr schwimmen. Vielleicht auch mal das Experiment machen, das ganze Jahr ins kalte Wasser zu tauchen und einen Schwimm zu nehmen. Ein ganz genialer Buchtipp. Einer, der lang lachen hält. Der Moritz Heger aus der Mitte des Sees. Wir kommen schon zum letzten Buchtipp für den Kanal 8610 für euch im Mikro, Manu Hofstetter. Der letzte Buchtipp ist wiederum ein Schweizer Autor, der Max Küng, mit dem Buch «Fremde Freunde», erschienen im Verlag «Kein und Aber». 432 Seiten Lesevergnügen pur. In «Fremde Freunde» reisen wir nämlich in die Ferien, ins wunderschöne Frankreich. Tja, und für alle die, wie ich jetzt persönlich auch, das Jahr nicht die Schweiz haben verlassen, ist das Buch wirklich eine kulinarische wie auch sonst wunderbare Reise nach Frankreich, wo man auch ein bisschen wirklich in die Ferien geht und gerade dort ist. Der Max Küng schreibt wirklich einen Ferienroman. Es ist auch so aufgebaut, es spielt sich in diesen 6 Ferientagen ab und ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so genial zu den Ferien passt. Und falls eure Sommerferien auch in 2-3 Tagen jetzt vorbei sind, egal, die Herbstferien stehen auch schon wieder vor der Tür und auch sonst einfach für die nächste Ferien einpacken, diesen Buchtipp. Saint-Jacques-au-Bois, das ist der Ort, wo sich der Jean und Jacqueline den Traum vom französischen Ferienhaus erfüllt haben. Das Haus ist alt, wunderschön und riesig. Sie haben einen grossen Umschwung, eine Äpfelplantage können sie ihr eigen nennen. Und natürlich sind von dann an die Ferien von ihnen immer gesetzt. Sie gehen immer auf Frankreich in ihr Traumhaus. Der Sohn Laurent, der muss natürlich mit. Das zweite Kind, die Tochter, bleibt ein Jahr daheim. Sie ist schon zu fest Teenager und lässt sich das nicht mehr bieten, wieder mit den Eltern dorthin zu gehen. Das Haus braucht langsam auch gewisse Renovationen. Und ja, die Familie hat sehr gut gelebt, sehr luxuriös gelebt. Und jetzt merken sie, dass die Investitionen ins Ferienhaus könnten zu einem Problem werden. Eine Idee gerät in die Köpfe von Laurents Eltern. Ein Plan wird ausgefeilt, ob er auch gelingen möchte. Spontan werden 2 Familien nach Frankreich eingeladen. Man kennt sich kaum. Nur die 12-jährigen Söhne sind miteinander befreundet. So sollen die 3 Jungs die Erwachsenen in Ruhe lassen und ihre Freiheiten geniessen. Meistens sind sie dann natürlich am Zocken. Und Jean und Jacqueline werden die beiden eingeladenen Ehepaare nach Strich und Faden verwöhnen, sodass sie sich voll und ganz ihr Haus in Frankreich werden verlieben. Tja, so könnte es etwas werden mit den Sanierungshilfen, die das Buch braucht. Weil ja, das Leben in so sauber aus, haben sie schon etwas übertrieben. Jacqueline hat so ihre Schwächen, die finanzielle Löcher zu Buch tragen. Und er natürlich auch. Doch als Paar sind sie recht glücklich, haben ihre Liebe immer noch bewahrt füreinander und schmieden jetzt gehend an ihrem Plan. Nach dieser Ferienwoche werden sie die fremden Leute zu Freunden gemacht haben. Und das wäre das Ziel zum Mitbesitzer von ihrem Traumhaus. Eifrig richten sie im Haus auch ein. Doch eine Familie reist schon zu früh an. Der Bernhard und Veronika mit dem Sohn Dennis haben ihr Ferienziel schon erreicht. Der Bernhard ist Zahnarzt und Veronika, eine schlanke, dünne Frau schon fast, wirkt wortkarg, bedankt sich aber freundlich für die Einladung und lobt den Stil von der Hauseinrichtung, was Jacqueline hoch erfreut. Ist es doch immer ihr höchstes Ziel, ein schönes Zuhause und Ferienhaus zu haben. Der Philipp, ein legerer Schönling und Schauspieler an der Seite von seiner schwerreichen Frau Salome und der Sohn Quentin, die reisen verspätet an. Natürlich war es Salome, die wie akribisch eine Packliste gemacht hat, alles hat eingeladen und der Philipp hat seine Frau wieder mal ausgelacht, dass sie immer so genau geplant und packt. An der Grenze hat Salome kurz aufgeschreit. Salome hat tatsächlich am Quentin seinen Pass vergessen. Der Philipp hat seine Frau ausgelacht. Schengen-Raum, verkündet er. Es gibt ohnehin keine Grenzkontrolle mehr und sie soll sich doch einfach mal entspannen. Aber der Zollbeamte war der resistent gegenüber dem Philipps Charme. Sie sind nicht über die Grenze gekommen. Die Stimmung war leicht unentspannt. Doch auch sie sind im Haus in Frankreich angekommen. Der Jean ist ein herausragender Koch. Am ersten Abend überrascht er alle mit seinem kulinarischen Können. Es heisst ja nicht für nichts essen wie Gott in Frankreich. Auch edle, mundige Wein wird natürlich immer reichlich getrunken. Einer unvergesslichen Ferienwoche steht absolut nichts im Weg. Während die Söhne ihre Zeit mit Gamen verbringen, lernen sich die Eltern immer besser kennen. Was der Jean und Jacqueline nicht ahnen, ist, dass eins von den beiden Ehepaar schon die Scheidung geplant und ihr Beisammensein hier relativ nur gespielt sind. Es brodelt und köchelt doch überall unter ihnen. Als der Jean an einem Morgen eine tote Ratte, eine Dicke in der Toilette entdeckt, überkommt eine Ekel, genauso wie ein komisches Gefühl, dass das Viech unmöglich aus der Kanalisation gekommen sein kann. Zum Glück war er als erstes im Bad. Das wäre schrecklich gewesen, wenn das Gäste hätte erlebt. Zum Glück konnte er das verhindern. Aber es bleibt nicht der einzige irritierende Vorfall, wo sie in der Nacht bimmelt an der Haustür, bemerkt das auch die Veronika. Sie begegnen einander im Hausflur und niemand steht vor der Tür. Es gilt doch die Woche, um eine Ware festzugestalten. Aber alle sind von einem wunderbaren Ausflug zurückgekommen und da sind die beiden Hasen von Laurent weg. Es bleibt wiederum ein komisches Gefühl zurück. Und noch schlimmer, die Haustür ist offen. Ach, die haben sie sicher offen gelassen. Oder doch nicht? Im Ort haben Jean und Jacqueline eigentlich keine Feinde, aber sie haben sich auch nie um Freunde bemüht. Will ihnen jetzt jemand plötzlich Böses? Die Ungereimtheiten hören nicht auf und die Stimmung unter der Familie steht auch immer öfter auf der Kippe. Es ist ein immenser Kraftakt für Jean und Jacqueline, alle bei Laune zu halten und ihr Ziel zu erreichen. Was dann aber auf alle in der letzten Nacht im Haus wartet, das sprengt jegliche Vorstellungskraft. Wie endechte Ferien, findet es raus. Ich habe auf meinem Blog geschrieben, verbringe mit mir Ferientage und ich sage dir, wer du bist. Der Max Küng hat mit diesem Roman «Fremde Freunde» wirklich eine grandiose Ferienlektüre geschrieben. Und darüber hinaus ein absolut amüsantes, elegantes und gescheites Buch. Eben aufgebaut mit diesen 6 Ferientagen weiss man immer mehr übereinander und die Episoden werden immer dichter und intensiver. Max Küng schreibt literarisch, versiert und sprachaffin. Wir sind wirklich in Frankreich, schmecken die kulinarischen Genüsse und sind dabei bei Röpfelernte, die sehr die Ehepaar verbindet. Man hat alles szenisch vor Augen. Ich habe so viel gelacht beim Lesen von diesem Buch und ganz viel mich auch in Situationen wiedererkennt, die man so hat, wenn man als Familie in die Ferien geht. Was denn noch alles passiert, könnte vortrefflicher nicht geschrieben sein. Ich muss euch gestehen, ich habe mich wirklich in diesen Roman verliert. Auch haptisch ist er ein Kunstwerk, wunderschön produziert vom Verlag Kein und Aber, auch zum Anlängen, Lineinband, wunderbar. Egal, den Sommer noch zu versüßen oder für die Herbstferien, mit diesem Buch und letzten Lesetipp landet ich hoffentlich ein Volltreffer bei euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder mit dem Lesefieber am 11. für den Kanal 8610, eurem Radio Kanal von den Heimen. Für euch im Mikro war Manu Hofstetter. Ich wünsche euch, Regen hin oder her, Sonnenschein ins Herz, Sonnenschein zwischen diesen Buchdächeln, werdet ihr garantiert finden. Und ich freue mich und bedanke mich, dass ihr wieder dabei seid und habt zugelassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich fest, wenn wir uns in 2 Monaten wieder hören, wenn es wieder heisst Lesefieber auf dem Kanal 8610. Von Herzen alles Liebe, eure Manu. Ciao zusammen.